Willkommen zu einer neuen Episode des Predigt-Podcasts der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Wiedenest aus Nordrhein-Westfalen. Wir sind davon überzeugt, dass Gott durch Predigten redet. Wir wünschen viel Inspiration beim Hören.
Wir haben drei Predigten zu dieser Waffenrüstung, die in Epheser 6 genannt wird, ab Vers 10 gehört. In der ersten Predigt ging es um den Machtkampf, weshalb es überhaupt wichtig ist, so eine Waffenrüstung anzulegen. Und wir haben uns dann mit einigen Bestandteilen dieser Waffenrüstung beschäftigt, mit dem Gürtel der Wahrheit und dem Brustpanzer der Gerechtigkeit, mit den Schuhen der Verkündigung des Evangeliums, darum ging es beim letzten Mal vor zwei Wochen. Und heute geht es um den Schild des Glaubens. Etwa so kann man sich den vorstellen, ein Schutzschild. Das Ganze hier ist aus Blech, das war damals nicht so. Hier sind zwei Griffe und man kann hier so, meine Arme sind ein bisschen dick dafür, aber man kann hier so reinpacken und hält das Ding dann vor sich, beziehungsweise am besten mit der linken Hand, dem linken Arm, um dann sein Schwert hier noch mitführen zu können. Und das Ganze hat den Sinn, dass man sich schützt. Der Bibelvers, um den es geht, steht in Epheser 6, Vers 16. Und da heißt es: Zusätzlich zu all dem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr jeden Brandpfeil unschädlich machen könnt, den der Böse gegen euch abschießt. Also, es reicht nicht, diesen Schild zu ergreifen, man muss ihn natürlich auch vor sich halten, wenn man mit echten Pfeilen zu tun hat. Darum geht's, dass wir den Schild des Glaubens ergreifen. Und hier ist die Rede von feurigen Pfeilen, die der Böse gegen uns abschießt. Brandpfeile sind deswegen so beliebt gewesen in der Antike, weil sie größeren Schaden anrichten als normale Pfeilspitzen. Wenn du mit einem spitzen Pfeil auf jemanden schießt, der keine solche Rüstung trägt oder eine Rüstung trägt und wie Jung Siegfried eine verletzbare Stelle an sich hat, dann wirst du denjenigen mit dem Pfeil töten können. Aber mehr wird auch nicht passieren. Das heißt, du brauchst so viele Pfeile mindestens wie Gegner, damit du alle Gegner töten kannst. Ein Brandpfeil hat waffentechnisch gesehen den Vorteil, dass er viel größeren Schaden anrichtet durch nur einen Treffer. Du musst noch nicht mal ganz genau treffen, aber sobald die Kleidung sich in Brand setzt oder, wie es hier in diesem Film gezeigt wurde, ein ganzes Schiff in Brand gesetzt wird, kannst du sofort viel verbrannte Erde hinterlassen. Das ist viel effektiver. Ich möchte heute Abend keinen Lehrgang im Schießen und Herstellen von Brandpfeilen machen, aber darum geht's bei diesem Bild. Der Schild, der damals gebraucht wurde, war größer als dieser Schild, den wir hier sehen. Der war etwa so hoch, also nicht so ein kleines Ding hier, sondern etwa so hoch, wenn er jetzt bis zum Boden geht, und etwa 90 cm breit, also so breit, und konnte einen richtig gut abdecken. Und die Römer, die hatten eine Taktik, die nannte sich Schildkrötenstellung. Die haben sich als Heer zusammengestellt und die in der zweiten und dritten und vierten und so weiter Reihe standen, die haben diese Schilde über sich gehalten und die Vordersten haben den vor sich gehalten, sodass man wie so ein Schildkrötenpanzer geschützt war und die Schilde einen Schutz für das ganze Heer darstellten. Damals waren die Schilde aus Holz und waren mit Leder bespannt und die Soldaten weichten diese Schilde vor dem Kampf in Wasser ein, damit die Brandpfeile nicht diesen Schild in Brand setzen konnten, sondern effektiv abgewehrt werden konnten, sodass dieser Schaden, der eigentlich vom Feind beabsichtigt war, nicht zustande kam. Das ist das Bild, was hier hinter steht, wenn Paulus schreibt: Ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr jeden Brandpfeil unschädlich machen könnt, den der Böse gegen euch abschießt. Glaube, damit ist nicht ein Überzeugtsein von irgendwelchen Richtigkeiten gemeint, sondern eine Glaubensbeziehung zu Jesus Christus, eine Glaubensbeziehung, die so gekennzeichnet wird im Epheserbrief in den ersten drei Kapiteln. Da wird gesagt, ist die Rede von in Christus sein oder auch Christus ist in euch. Also es geht um eine Verwobenheit mit Christus. Das ist Glaube nach dem Epheserbrief. Es geht also um Glauben an jemanden und nicht um Glaube von irgendwelchen Wahrheiten in erster Linie. Also ein Vertrauen auf eine Person oder in diesem Fall ein Vertrauen auf Jesus Christus. Aber wenn ich jemandem vertraue, wenn ich auf jemanden vertraue, dann glaube ich natürlich auch das, was er mir sagt. Und deswegen geht es doch auch um das Überzeugtsein von den Aussagen, die mir die vertrauenswürdige Person zuspricht. Glaube in erster Linie eine Beziehung, aber dann auch ein Annehmen dessen, was der andere mir sagt. Was sind die Brandpfeile, von denen hier die Rede ist? Wenige Verse vorher in Epheser 6, Vers 10 ist die Rede davon, legt die Rüstung an, die Gott für euch bereithält, ergreift alle seine Waffen, damit werdet ihr in der Lage sein, den heimtückischen Angriffen des Teufels standzuhalten. In anderen Bibelübersetzungen steht hier den Listen des Teufels, also damit sind nicht irgendwelche Tabellen gemeint, sondern listige Angriffe. Jesus selber sagt einmal über den Teufel, er redet hier zu seinen jüdischen Gegnern, ihr stammt vom Teufel, ziemlich harte Rede, die er da verwendet, der ist euer Vater und was euer Vater wünscht, das führt ihr bereitwillig aus. Er war von Anfang an ein Mörder und stand nie auf dem Boden der Wahrheit, weil es in ihm keine Wahrheit gibt. Wenn er lügt, so redet er so, wie es seinem ureigensten Wesen entspricht, denn er ist ein Lügner. Ja, er ist der Vater der Lüge. Jesus sagt hier, dass der Teufel zutiefst ein Lügner ist. Und ich möchte heute einen Aspekt dieser Brandpfeile nennen, die der Teufel verwendet, um uns anzugreifen, und zwar den wesentlichen Bestandteil wahrscheinlich, wenn Jesus sagt, das ist eigentlich das Charakteristikum von dem Teufel, dass er lügt. Diese Brandpfeile sind Lügen, die der Teufel uns einredet. Ich habe mal so einige Lügen notiert und habe das versucht, grafisch so ein bisschen darzustellen. Ihr seht rechts einen Schild und ein so ein Lügenpfeil heißt, Gott enthält dir etwas vor. Kennt ihr diese Lüge? Gott enthält dir etwas vor. Diese Lüge, die begegnet uns auf den ersten Seiten der Bibel, als die Schlange mit Eva redet. Eva sagt, Gott hat uns erlaubt, von jedem Baum dieses Gartens zu essen, nur von dem einen Baum nicht. Und die Schlange sagt, ja, der weiß auch warum. Das ist der Baum, der euch die entscheidende Erkenntnis gibt über Gutes und Böses. Und das ist so verlockend für Eva, dass sie von dieser Frucht, von dem verbotenen Baum nimmt. Gott enthält dir etwas vor. Der Teufel ist nicht nur ein Lügner, sondern er ist auch listig. Heimtückisch, so wie es in Epheser 6, Vers 10 heißt. Und er wird dir diese Lüge in der Regel nicht so platt formulieren, wie sie hier steht, sondern er wird Zweifel in dir streuen. Guck dir doch mal dein Leben an. Denkst du, das ist schon alles, was es dir bringt, mit Jesus zu leben? Denkst du nicht, da ist ein bisschen mehr drin? Wie geht es denn denen, die ohne Jesus leben? Die haben es viel besser. Gott will, dass du keinen Spaß im Leben hast. Kennt ihr diesen Zweifel, den der Teufel in uns streuen will, dass Gott uns etwas vorenthält, dass Gott nicht wirklich gut ist? Eine zweite Lüge, Jesus hat keine Macht. Diese Lüge hat der Teufel Jesus selber einzureden versucht bei seiner Versuchung und hat gesagt, wenn du wirklich Gottes Sohn wärst oder wenn du wirklich Gottes Sohn bist, dann stell's doch unter Beweis. Spring doch von dieser Zinne des Tempels oder sagt zu den Steinen, dass sie Brot werden und. Der Teufel sät Zweifel daran, dass Jesus wirklich mächtig ist. Ein dritter Brandpfeil, du musst etwas oder du musst nichts tun. Ziemlich tricky, denn in beide Richtungen stimmt das nicht. Du musst etwas tun oder du musst nichts tun. Eine weitere Lüge, du sollst dich vergleichen mit anderen. Ein Brandpfeil, der sehr verheerende Auswirkungen haben kann. Ein weiterer Brandpfeil, den der Teufel gerne benutzt. Ein Satz für Jesus bringt nichts. Ein weiterer Brandpfeil. Ohne dich läuft nichts. Du bist unverzichtbar. Ein letzter Brandpfeil. Es geht um deine Ehre. Suche Anerkennung. Es geht um deine Ehre. Wie gesagt, diese Lügen, die werden nicht so platt uns begegnen, sondern viel versteckter. Schwer zu erkennen. nicht so leicht zu entlarven wie diese platten Aussagen, die ich hier formuliert habe. Manchmal kommen diese Lügen sogar mit einem sehr frommen Anstrich. Das Problem an den Brandpfeilen ist, dass sie viel verbrannte Erde hinterlassen, wenn sie einmal das Feuer zu dem Ziel gebracht haben, auf das sie abgeschossen wurden. Und ich habe diese 7 Brandpfeile nicht willkürlich ausgesucht, sondern ich bin einfach durch die ersten 3 Kapitel des Epheserbriefs gegangen und habe geguckt, was formuliert Paulus da, was schreibt Paulus da. Denn in den ersten 3 Kapiteln des Epheserbriefs schreibt Paulus Glaubenswahrheiten, das, woran wir glauben. Und jede dieser Glaubenswahrheiten ist mit einer solchen Lüge des Teufels verbunden, die nicht im Epheserbrief steht, aber der Teufel versucht uns genau an den Stellen, das auszureden, was eigentlich wahr ist, was die Wahrheit ist. Und in den Kapiteln 4 bis 5 geht es dann darum, um Bereiche, in denen diese Brände ausbrechen. In der Gemeinde, dann geht es da auch in Kapitel 5 um die Familie und um mein nächstes Umfeld. Es ist da von Sklaven die Rede, aber das sind ja Leute damals, die in den Häusern gearbeitet haben. Das sind Umfelder, wir können es vielleicht heute auf unseren Arbeitsplatz beziehen, wo dieser Brand ausbricht und verbrannte Erde hinterlässt. Was bedeutet es jetzt, angesichts dieser Brandpfeile den Schild des Glaubens zu ergreifen? Wenn der Teufel sagt, Gott enthält dir etwas vor, dann steht in Epheser 1 formuliert, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Gepriesen sei er für die Fülle des geistlichen Segens, an der wir in der himmlischen Welt durch Christus Anteil bekommen haben. Epheser 1, Vers 3. Und dann ist ganz viel die Rede davon, lest es mal nach, in Christus, in ihm, in dem Geliebten. In Christus sind wir erwählt. In Christus sind wir begnadigt. In Christus haben wir Erlösung und Vergebung für unsere Sünden, weil er für uns gestorben ist. In ihm haben wir ein Erbteil. Wenn in der Bibel von Erbteil die Rede ist im Neuen Testament, dann ist meistens damit das gemeint, was uns in Zukunft erwartet. Normalerweise erbst du ja, wenn irgendjemand deiner Vorfahren gestorben ist. In der Bibel ist es genau andersrum. Wenn wir auf dieser Erde hier einen Löffel abgeben, dann erben wir das ewige Heil, das Jesus für uns vorbereitet hat. Also ein Blick in die Zukunft. In ihm haben wir den Heiligen Geist als Anzahlung auf das, was in Zukunft kommen wird. Das heißt, schon jetzt können wir in dieser engen Verbindung mit Jesus leben, in dieser engen Verbindung mit Gott. Gott enthält dir etwas vor, ist die Lüge des Teufels. Und Paulus steigt in diesen Epheserbrief ein, indem er ganz massiv formuliert, was wir alles in Christus haben. Das, was der Teufel sagt, ist eine glatte Lüge. Gott enthält uns nichts vor, sondern er schenkt uns alles. Im Römerbrief heißt es sogar, wenn Gott seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, wie wird er uns dann mit ihm nicht auch alles schenken? Was bedeutet das nun, diesen Schild des Glaubens zu ergreifen? Man könnte jetzt ganz platt sagen, ich will das glauben, ich will das glauben, ich will das glauben. Ich rede es mir so oft ein, bis ich es dann wirklich glaube. Dadurch entsteht kein Glaube. Vielleicht ist es gut, an dieser Stelle Gott einfach mal zu danken für das, was er mir geschenkt hat. Das anzunehmen, indem ich ihm dafür danke. Danke, dass du mir jeden erdenklichen Segen zur Verfügung stellst, dass du mich reich beschenkt hast. Danke, dass ich erwählt bin. Ich bin kein Zufall. Ich bin erwählt von dir. Du hast mich von vornherein dazu auserwählt, dein Kind zu sein. Und so weiter und so fort. Gott enthält dir etwas vor, spricht der Teufel, dieser Brandpfeil. Und Jesus gibt uns diese Waffenrüstung in die Hand. Und Paulus formuliert es, wir sind reich beschenkt. Gott enthält uns nichts vor. Das Zweite, Jesus hat keine Macht. Paulus schreibt in Kapitel 1, Vers 18 bis 22, es ist dieselbe gewaltige Stärke, mit der Gott, ist hier, von ihm ist hier die Rede, am Werk war, als er Jesus Christus von den Toten auferweckte und ihm in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Damit steht Christus jetzt hoch über allen Mächten und Gewalten, hoch über allem, was Autorität besitzt und Einfluss ausübt. Er herrscht über alles, was Rang und Namen hat. Nicht nur in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Ja, Gott hat ihm alles unter die Füße gelegt und er hat ihn, den Herrscher über das ganze Universum, zum Haupt der Gemeinde gemacht. Christus steht über allem. Und wenn der Teufel dir einredet, dass Jesus keine Macht hat, dann darfst du dich auf diese Verse berufen und kannst ihm das ins Gesicht sagen. Nein, du bist nicht der Stärkere. Jesus ist der Stärkere. Auch damals, als Jesus auf dieser Erde war, auch damals, als der Teufel Jesus direkt angefeindet hat, war das schwierig zu beobachten, dass Jesus sich nicht wehrt und seine Macht nicht unter Beweis stellt. Aber Jesus hat gesagt, kurz bevor er in den Himmel auffuhr, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Und er wird wiederkommen und wir werden es sehen. Wir werden keinen Zweifel mehr daran haben, dass er jetzt schon die Macht hat und später für alle offensichtlich die Macht haben wird. Wenn der Teufel uns den Brandpfeil entgegenschießt, Jesus hat keine Macht, dann lesen wir im Epheserbrief, er regiert alle und alles. Der nächste Pfeil, du musst etwas oder du musst nichts tun. Ich möchte kurz erklären, warum beide Richtungen. Einmal heißt, denken viele Menschen und wir, das steckt so in uns drin, ich kenne diesen Gedanken auch, ich muss eigentlich viel mehr für Jesus tun. Ich muss mir das verdienen, was er mir geben will. Seine Rettung muss ich mir verdienen. Und Paulus schreibt in Kapitel 2, Vers 8 und 9, durch Gottes Gnade seid ihr gerettet und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst, nein, sie ist Gottes Geschenk. Sie gründet sich nicht auf menschliche Leistungen, sodass niemand vor Gott mit irgendetwas sich groß tun kann. Auf die falsche Aussage, du musst etwas tun, um deine Rettung zu verdienen, schreibt Paulus, nein, du kannst nichts tun. Es ist ein Geschenk, es ist ein freies Geschenk und du kannst nichts tun. Du darfst dir auch nichts darauf einbilden, dass du gerettet bist. Es ist ein Geschenk, das Gott dir zuspricht. Perverserweise hat der Teufel diese Aussage ins Gegenteil verkehrt. Okay, wenn ich nichts tun muss, um gerettet zu werden, dann sind gute Werke, gute Taten ja überhaupt suspekt. Also tue ich mal lieber gar nichts. Paulus schreibt aber direkt in Vers 10, denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Es geht wohl sehr wohl darum, etwas zu tun, aber nicht um von Gott angenommen zu werden, sondern weil wir von Gott angenommen sind. Und wehe, wenn wir dann nicht tun, was er uns vorgibt. Jakobus schreibt einen ganzen Brief, einen großen Teil seines Briefes darüber, was daraus wird, wenn Menschen, die Christus angenommen haben in ihr Leben, jetzt nicht so handeln, wie Gott es ihnen aufträgt oder Gott ihnen gibt. Du musst etwas tun oder du musst nichts tun. Paulus schreibt dagegen, es ist Gnade, dass ihr errettet seid, dafür musst du nichts tun, aber es gibt sehr wohl gute Werke, die Gott vorbereitet hat und die es zu tun gilt. Der nächste Brandpfeil, du sollst dich vergleichen. Im Kapitel 2 geht es dann darum, dass es zwei Gruppierungen in der Gemeinde in Ephesus gab. Und das finden wir überall in den neutestamentlichen Gemeinden. Es gab einmal die jüdischen Christen, die von Geburt aus Juden waren, die schon immer zu Gottes Volk gehört haben. Und dann gibt es die nichtjüdischen Christen, die sind mit dazugekommen. Und die Juden guckten auf die nichtjüdischen Christen herab und sagten, ihr gehört eigentlich gar nicht so richtig dazu. Ihr seid ja gar nicht, ihr gehört nicht zu Gottes Volk, ihr seid so Christen zweiter Klasse. Das war das Problem in Ephesus, wo Paulus hinschreibt, offensichtlich, denn er schreibt jetzt den nichtjüdischen Christen, ihr seid nicht Christen zweiter Klasse, sondern ihr seid von Gott erwählt. Im Römerbrief gibt es dann auch mal die andere Richtung, dass die nichtjüdischen Christen auf die Judenchristen herabgeschaut haben und herablassend sich ihnen gegenüber verhalten hat. Und ihnen schreibt Paulus ins Stammbuch, Moment mal, ihr seid nur gläubig, dadurch, dass Gott zu seinem Volk gestanden hat und dadurch gehört ihr im Glauben zu diesem Volk dazu. Aber bildet euch mal ja nichts ein, Gott hat sein Volk nicht verstoßen. Es gibt in der Gemeinde keinen Raum für Spaltungen. Und Vergleiche führen meistens zu Spaltungen. Sie führen dazu, dass du dich schlecht fühlst oder dass du dich besser fühlst als die anderen und sie führen zu Überheblichkeit oder zu falscher Demut. Paulus schreibt, ihr seid jetzt also nicht länger Fremde ohne Bürgerrecht, sondern seid zusammen mit allen anderen, die zu seinem heiligen Volk gehören, Bürger des Himmels. Ihr gehört zu Gottes Haus, zu Gottes Familie. Ihr seid alle eine Familie. Da gibt es keinen Raum für Vergleiche, die dich überheblich oder falsch demütig machen. Der nächste Pfeil, ein Satz für Jesus, bringt nichts. Paulus schreibt, was er für die nichtjüdischen Epheser vor allem getan hat. Er schreibt, dass ich ein Diener dieser Botschaft geworden bin, ist ein Geschenk der Gnade Gottes. Ich verdanke es seiner Macht, die in meinem Leben wirksam geworden ist. Und wir müssen jetzt eigentlich den ganzen Abschnitt in Kapitel 3 lesen, bis Vers 12 oder bis Vers 13 inklusive, wo Paulus darüber schreibt, welchen Einsatz er gebracht hat, weil er von Gott berufen wurde, diese Aufgabe zu erfüllen. Wir haben einen Auftrag. Wir versammeln uns hier nicht, um eine schöne Zeit miteinander zu verbringen und dann wieder nach Hause zu gehen, sondern wir haben einen Auftrag für die Menschen in unserem Umfeld als Gemeinde, in unserem Umfeld, wo wir wohnen, in unserem Umfeld am Arbeitsplatz. Wir haben einen Auftrag. Und diesen Auftrag gilt es zu erfüllen. Wir sind gesandt von Jesus. Und es liegt nicht in unserer Verantwortung, ob wir diesen Auftrag für effektiv halten oder nicht. Und es gibt Menschen, die diesen Auftrag erfüllen und die schwere Rückschläge, schwere Tiefschläge erleben. Und Paulus schreibt, der selbst im Gefängnis sitzt, als er diesen Brief schreibt, er schreibt, daher bitte ich euch, lasst euch von den Nöten, die ich durchmache, nicht entmutigen. Lasst euch durch Rückschläge nicht entmutigen, sondern ergreift diesen Schild des Glaubens, haltet euch an Jesus fest, der selbst gelitten hat. Und der euch die Kraft geben wird, diese Situation zu durchleben. Ihr seid Gesandte. Ohne dich läuft nichts. Der vorletzte Brandpfeil, den ich hier aufgeführt habe. Ohne dich läuft nichts. Paulus schreibt in Kapitel 3, Vers 16 und 17, Gott, der Vater, gebe euch durch seinen Geist innere Kraft und Stärke. Es ist mein Gebet, dass Christus aufgrund des Glaubens in euren Herzen wohnt und dass euer Leben in der Liebe verwurzelt und auf das Fundament der Liebe gegründet ist. Es geht darum, dass Christus in uns wohnt, dass wir ihm Raum geben zur Entfaltung, dass wir ihm Raum geben, in uns und durch uns zu wirken. Das bedeutet es, im Glauben anzunehmen, ihm diesen Raum zu nehmen. Dadurch ergreifen wir den Schild des Glaubens. Wenn der Teufel uns einreden will, ohne dich läuft nichts, dann heißt die Wahrheit, ohne Christus läuft nichts. Ohne mich wird die Gemeinde hier weiterleben. Und es haben viele Menschen in der Kirchengeschichte gedacht, wir haben es in der letzten Woche haben wir die Ausstellung gehabt in Bergneustadt, viele Menschen haben gedacht, ohne sie würde die Kirche untergehen. Die Kirche hat 2000 Jahre überlebt. Und wenn Jesus noch nicht bald wiederkommt, wird die Kirche weiter überleben. Denn es liegt nicht an uns, sondern es liegt einzig und allein an dem, der gesagt hat, ich werde meine Gemeinde bauen, Jesus Christus. Wenn der Teufel mir einreden will, es geht um deine Ehre, suche Anerkennung, tu die Dinge, die du tust, um Anerkennung zu heischen. Dann schreibt Paulus am Ende von Kapitel 3, ihm, der mit seiner unerschöpflichen Kraft in uns am Werk ist und unendlich viel mehr zu tun vermag, als wir erbitten oder begreifen können, ihm gebührt durch Jesus Christus die Ehre in der Gemeinde, von Generation zu Generation und für immer und ewig. Amen. Ein Lobpreis Gottes. Es geht nicht um unsere Ehre. Es geht nicht um deine Ehre. Es geht nicht um meine Ehre. Es geht nicht um die Ehre der EFG Wiedenest. Sondern es geht einzig und allein darum, dass Gott geehrt wird durch uns, durch das, was wir sind, durch das, was wir tun, durch das, was wir denken. Nochmal ein Überblick. Natürlich gibt es noch viel mehr Brandpfeile und der Teufel wird immer neue erfinden. Ich habe einfach mal exemplarisch welche rausgesucht, die direkt aus den ersten drei Kapiteln des Epheserbriefs hervorgehen. Und ich möchte uns einladen, dass wir die nächsten zwei Wochen dazu nutzen, das war jetzt echt sehr dicht, glaube ich. Ich habe so Zettel gemacht, wo diese letzte Zusammenfassungsfolie nochmal abgedruckt ist. Die werden gleich durch die Reihen gehen, dass ihr euch einen Zettel mitnehmt. Und wenn ihr möchtet, dass ihr während dieser Woche euch die Zeit nehmt, während der 2 Wochen nochmal in Ruhe die Bibelstellen nachzulesen und vielleicht sogar zu erkennen, wo ihr einer Lüge aufgesessen seid, dass wir darum beten, Herr, öffne du mir die Augen dafür, wenn ich einer Lüge aufgesessen bin, und dass wir diesen Schild des Glaubens ergreifen, indem wir Jesus für das danken, was er uns geschenkt hat, indem wir ihn anbeten für das, was er ist. Er ist der Erste, der Mächtigste, der, der über allen und über allen sitzt. Dass wir ihn um Vergebung bitten und um Hilfe bitten, wenn wir uns immer wieder vergleichen, wenn wir in diese Vergleichsfalle reinrutschen, wenn wir mutlos geworden sind, Einsatz für Jesus bringt nichts, dass wir uns neu motivieren lassen, eine neue Sehnsucht bekommen, eine neue Mission bekommen. Dass wir entlarvt werden, wo wir uns selbst in den Mittelpunkt stellen, wo wir denken, ohne mich läuft nichts oder es geht um meine Ehre, dass wir Jesus alle Ehre geben.
Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-wiedenest.de.